Hallo, willkommen zum Waymaker Podcast. Wir wollen dich dazu motivieren und auch herausfordern, die Liebe von Jesus weiterzugeben. Ich bin Roland und freue mich, dass du dabei bist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Waymaker Podcast. Heute zu Gast ist bei mir Roland.
Hallo, hi.
Hi Roland. Ich freue mich heute ganz besonders auf dieses Gespräch mit dir, weil erstens kenne ich dich schon ein paar Jahre und zweitens hast du etwas ganz Besonderes uns zu erzählen. Und ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt auf deine Geschichte und ich bin gespannt einfach auf das, was uns heute Abend erwartet.
Ja, danke fürs Einladen und ich freue mich auch auf die Fragen und ja, hoffe, wir kommen gut ins Gespräch.
Das hoffe ich auch. Also Roland, ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich dich das erste Mal kennengelernt habe, so wirklich kennengelernt habe, ne?
Okay.
Da warst du, ich glaube, 16. Oh. Ja, ich weiß es wie heute. Wir waren in einer Gebetsstunde. Ja, das war in Ehfeld noch.
Ja.
Und dann, ich glaube, mit 16 oder 15 hast du dich bekehrt, ne? Irgendwie so.
Ja, also fast 17, ja. 16, 17.
16 war das, ne? Ja. Das war 16. Und dann saßen wir so in der Gebetsstunde, da hast du da vorne gepredigt. Kannst du dich erinnern?
Du hast mir mal davon erzählt. Da kam ich mit irgendwie so einer Bibel nach vorne, die dich dann irgendwie...
Ich weiß nicht, war das neu? Ich glaube, das war ein neues Leben.
Neues Leben, ja.
Ich glaube, das war ein neues Leben, genau. Und das hat mich total schockiert damals. Ich dachte, meine Zeit, was ist das? Junger Kerl, neues Leben, weißt du, so was geht hier ab, dachte ich damals. Das, was aber mich am meisten schockiert hat, war die Tatsache, dass du Gruppensprecher geworden bist. Das habe ich gar nicht mehr verstanden.
Das ist ein neues Leben, wie du hast.
16 oder 17, fast 17 Jahre, neues Leben und Gruppensprecher. Dachte, Alter, was ist hier los? Ne? Aber das sind natürlich Vorurteile gewesen von meiner Seite und so. Ne? Aber mich würde es interessieren, wie bist du wirklich zum Glauben gekommen?
Ja, also ich bin auch in einer sehr konservativ-christlichen Familie aufgewachsen. Und ich würde sagen, das hat auch was dazu beigetragen. Ich hatte da lange meine Kämpfe mit und so. Ob das jetzt wirklich, ob ich sagen kann, okay, dass ich deswegen glaube, aber ich glaube, eben weil ich so sehr konservativ geprägt wurde, habe ich den Glauben nochmal neu und anders hinterfragt. So, ne? Und hatte so meine Story, meine Geschichte mit Jesus. Und ich kann mich erinnern, zum ersten Mal, da war ich so 8 Jahre, ungefähr vielleicht auf 7, wo ich einfach so ein Familiengebet, wir hatten immer abends so ein gemeinsames Gebet, haben uns alle hingekniet und haben so ein Abendgebet gesprochen. Wirklich schön. Und da habe ich mein Leben Jesus gegeben. Da habe ich gesagt, Jesus, komm in mein Herz. Und das kann ich, also daran kann ich mich noch erinnern. Und ich habe lange überlegt, ob das wirklich so ein Auslöser war. Rückblickend und allein die Tatsache, dass ich mich daran erinnern kann, weißt du, ist, glaube ich, etwas, wo der Heilige Geist schon so das ernst genommen hat letztendlich. Ne?
Ja, das hast du nie vergessen, das ist dieser wichtige Moment,
genau.
Der Schritt zu Jesus. Ne?
So. Ja, genau. Und ich glaube, Jesus hat das auch nicht vergessen. Nee. Jesus hat mich gesehen. Ja, genau, und das finde ich schon auch interessant, zurückblickend. Aber ich habe dann echt den Pfad eigentlich des Glaubens verloren, würde ich sagen, in meinen Teenie-Jahren. Wirklich verloren. Ich habe echt an der Existenz Gottes gezweifelt und hatte da in Bezug auf meinen Glauben sehr, sehr dunkle Jahre eigentlich. Ne? Ich habe echt auch sehr sündiges Leben geführt so und habe hab mich eigentlich gar nicht dafür für den Glauben interessiert. Hatte mehr eher so ein bisschen die Angst. Ich wollte nicht in die Hölle so. Aber mehr war da auch nicht so. Ne? Und deswegen dachte ich, okay, vielleicht vertue ich mich ja doch, vielleicht gibt es doch einen Gott und so weiter. Aber dann irgendwann, es ist dann tatsächlich so, als ich zur Jugend gegangen bin, da habe ich den Glauben nochmal anders erlebt. Mit meinem Jugendleiter, der mich dort nochmal sehr so ein bisschen gejüngert hat und mir da den Glauben nochmal von einer anderen Perspektive gezeigt hat und was mich echt nochmal neu berührt hat. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, wow, ich bin echt ein wirklich sündiger Mensch. Und ich weiß noch, dann bin ich zu jemandem hingegangen, zu einem Bruder aus der Gemeinde und habe Sündenbekenntnis bei ihm gemacht und ja, ich weiß noch, ich saß da vor ihm und musste echt einfach heulen für das, was ich getan habe und für ja, das, was ich da bekannt habe. Und habe echt einen richtigen Schmerz auch erlebt, was voll erstaunlich ist und so. Und genau, es waren ganz viele Sünden gegen mich selber, so, ne, es war, ich habe jetzt keinen Menschen umgebracht oder was auch immer. Aber trotzdem habe ich gemerkt, wow, ich bin verloren. Nicht ich gehe verloren, ich bin in dem Moment verloren, ja. Weißt du? Und genau. Und seitdem hat sich meine Reise so mit Jesus, würde ich sagen, immer wieder intensiviert. Und ich habe ganz oft so Erlebnisse gehabt, vielleicht so, würde ich sagen, so 3-4 Mal danach noch, so kurze Phasen, wo ich dachte, wow, war ich vorher überhaupt wirklich bekehrt oder war ich wirklich ein Nachfolger? Das habe ich ja gar nicht verstanden. Da kamen immer so neue Tiefen so rein in mein Glaubensleben. Und das finde ich super, super spannend auch, so mit Jesus unterwegs zu sein und da nochmal ihn einfach neu erleben oder nochmal mit einer neuen Hingabe ihm nachzufolgen oder ein neueres und tieferes Verständnis über ihn zu erlangen. So, ne? Genau, und deswegen gibt es halt nicht, würde ich sagen, den Bekehrungspunkt so, aber ja, es Prozess. Gab schon einiges, auch vielleicht nicht nur Prozess, es gab schon so Highlights, so Momente, wo ich gedacht habe, wow, das mit Jesus, das ist schon etwas, was ich ernst nehme, was mich begeistert, was mir Feuer gibt oder wo ich wirklich das Leben entdeckt habe, letztendlich. Und darum liebe ich Jesus und deswegen bin ich da leidenschaftlich mit ihm unterwegs und ich freue mich da echt, mit ihm da zusammen unterwegs zu sein. Das ist echt toll. Ja,
vielen Dank. Richtig, ja. Richtig schön zu hören. Wäre cool, wenn du dich jetzt einmal einfach so ein bisschen vorstellst den Gästen.
Ja.
Also einfach, was machst du ganz, heute?
Ganz frei, ja. Also vielleicht ganz kurz zu meiner Story. Ich bin, Story. Also wo ich herkomme, habe ich ja kurz schon erzählt. Bin es schon als Kind war ich immer so leidenschaftlicher Sportler. Als Kind so eher Fußballer. Dann aber generell habe ich sehr gerne Sport gemacht und ist mir auch ziemlich gut gelungen. Ne? Das hat mir so viel Spaß gemacht und das ist so ein Teil fast meiner Identität, mit der ich aufgewachsen bin. Und ich glaube, das hat mein Leben sehr auch stark geprägt, mitgeprägt. Also dieses Wettkämpferische, das, obwohl ich jetzt nicht mehr so viel Sport mache, aber immer noch sportbegeistert bin, habe ich immer noch in mir. Und ich auch dieses Team, das Miteinander und ganz viele Sachen. Auch so dieses, also mit Menschen generell unterwegs sein, was im Teamsport ja auch sehr wichtig ist und so. Das ist eine Sache, die mich ausmacht und so. Und dann, ja, was ich auch noch sehr gerne mache, ich bin voll gerne unterwegs, bin sehr viel im Ausland unterwegs und reise einfach total gerne. Ne? Das ist etwas, Leute, die mich kennen, die würden das, glaube ich, bestätigen. Es macht mir echt überhaupt nichts aus, im Flieger, im Zug oder wo auch immer. Das ist für mich gar keine Belastung oder so. Ich verstehe nicht, wenn Leute Reisestress haben oder was auch immer. Für mich ist das gar keine Ahnung. So, und
Der Weg ist das Ziel bei dir.
Ne? Der Weg ist das Ziel, das ist der Punkt. Und das ist auch so in meinem Leben. Ich sehe auch so mein Leben so. Der Weg ist das Ziel, also mein Lebensweg ist eigentlich das Ziel.
Ja.
Und was noch? Ich bin dann so vielleicht vom Beruf her bin ich Ingenieur, bin sehr auch sehr technisch begeistert. Ich mag ganz verschiedene Sachen. Ich mag einfach das Leben. Das Leben ist sehr vielfältig und für mich super spannend. Ne? Es gibt so viele Sachen zu entdecken und das so. War jetzt ein bisschen wild durcheinander geworfen, aber so ein paar Sachen.
Ja, aber gut, was machst du heute? Was machst du heute? Wer bist du? Also was identifizierst du dich?
Ja, heute bin ich, würde ich sagen, um das mal direkt und einfach zu verstehen, zu geben für alle, ist, dass ich, also bin ich Missionar. Das ist so meine. Das
kannst du ruhig betonen und laut sagen.
Genau, das geht mir noch nicht so leicht über die Zunge. Ich glaube, da sind auch noch alte, wie soll ich das sagen, alte vielleicht sogar fast sogar alte Wunden noch da, wo ich da, egal, ist vielleicht ein anderes Thema. Aber ich bin Missionar in Indien und das seit ein paar Jahren, beziehungsweise jetzt Vollzeit war ich so fast 2 Jahre da. Genau, das ist jetzt gerade meine Vision, mein Lebensauftrag für diese Lebensseason, bin ich da gerade unterwegs, genau.
Glaubst du nur für diesen bestimmten Zeitabschnitt deines Lebens oder glaubst du so, das ist mein Leben? Also ich könnte mir vorstellen, das ganze Leben so zu leben.
Also erstmal, ich könnte mir eigentlich alles für mein Leben vorstellen.
Du bist so offen einfach.
Ich bin sehr, sehr offen und auch sehr gespannt, auch wie was passiert eigentlich. Ne? Ich glaube, das Einzige, was ich mir so nicht vorstellen kann, ist, dass es so bleibt wie jetzt so quasi. Ne? Das ist etwas, wo wir uns oft so, wo ich auch da irgendwie hineinwachsen musste, weil oft sagen wir schnell, wow, bist du denn jetzt wirklich angekommen und sowas. Aber für mich ist der Weg das Ziel hier wieder auch. Und ich will gar nicht, dass es so bleibt wie jetzt. Ich will auch da weiter wachsen. Ich will, muss sich was verändern. Und ich finde es spannend und schön. Und so ist das Leben ist gleich Veränderung.
Genau.
Und Zeit ist gleich Veränderung. Und ich finde.
Leben entwickelt sich ja.
Genau. Und ich bin jetzt gerade im Ausland, zum Beispiel in Indien, aber ich bin auch voll offen für andere Länder, für die arabische Welt generell oder auch in der Auslandsmission. Ja. Schlägt da in dieser Lebensphase mein Herz für. Und ich kann mir das vorstellen, dass es auch noch 20 Jahre so andauert. Aber ich kann mir auch in Deutschland Gemeinde und Gemeindegründung oder was auch immer vorstellen. Ja. Also ich liebe schon die Gemeinde. Ich bin echt fasziniert und auch sehr, sehr beeindruckt und überzeugt vom Reich Gottes. Und daran möchte ich mein ganzes Leben bauen. Da bin ich mir eigentlich sicher. Ne? Da will ich auf jeden Fall... was dazu beitragen, da will ich auf jeden Fall ein Teil davon sein. Und das ist für mich auch die größte Ehre, dass Jesus mich da hinein, also eingeladen hat und ein Arbeiter in seinem Werk oder in seinem Reich, in seinem Weinberg sein lässt, genau. Und ja.
Ja, aber wie kam es dazu? Ich meine, wir kommen ja aus einer großen Gemeinde, ist ja kein Geheimnis. Ne?
Ja, ja.
Und wir wissen ja selber auch, also fast 3000 Leute jetzt. Und also wir haben ja nicht so viele Missionare.
Ja.
In dem Sinn, dass Leute ins Ausland gehen und dann auch da bleiben und dort arbeiten für den Herrn.
Ja.
Mich interessiert einfach ganz stark, wie bist du dazu gekommen? Wann war der Moment, wo du zu dir gesagt hast, okay, Mission, das ist es?
Ja, also hier war das eher... auch so ein, ja, es war echt ein langer Prozess, würde ich sagen. Das war ein richtiges Ring, so in meinen Anfang 20ern, da war ich, also da hatte ich gerade war ich so mitten in der Ausbildung oder im Studium und habe dort dann zunehmend gemerkt, hey, ist eine coole Firma, cooler Job, bin dann auch angefangen zu arbeiten später und hatte eine richtig coole Abteilung und auch coole Kollegen, das war ein richtig gutes Setting, wo ich dort eingebracht oder untergebracht war und habe auch gutes Geld verdient, war alles top so. Aber da habe ich auch schon gemerkt, hey, ist es alles? Und da kamen so ein bisschen Fragen in meinem Leben hoch, hey, was hat Gott für einen Plan für dein Leben? Was hat Gott mit dir noch vor? Was ist der Sinn deines Lebens? Die ganzen Berufungsfragen, die wurden da wirklich sehr groß. Und dann dachte ich, ich probiere das mit der Mission einfach mal aus. Und das war einfach interessant. Ich habe bis ich 25, 26 war, keinen Missionar persönlich noch irgendwie kennengelernt oder auch vielleicht schon mal gesehen oder so, aber noch nicht mal kennengelernt, ne? Noch nicht mal ein Gespräch gehabt. Also kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Und es war einfach krass. Für mich war das so dieses ganz weite, interessante etwas, was ich da so ein bisschen gesehen habe und habe mich dann entschieden, habe dann irgendwann gekündigt, so das war schon so ein richtiger Step, ne? Also so eine Kündigung, wo damals war für mich schon so ein Loslassen und da haben ja auch echt viele gesagt, hey, da habe ich schon einiges an zu hören bekommen.
Ja, guter Job, gute Firma. Viele von uns würden da gerne arbeiten wollen, ne?
Ja, ja.
Sag ich mal so. Und guter Verdienst, gute Arbeitsbedingungen und dann sag mal einfach,
genau.
Ich kündige. Ne? Das ist schon, da kommt die menschliche Logik nicht mehr her.
Genau.
Das ist schon krass.
Das war auch für mich innerlich ein sehr großer Schritt, so, ne? Das muss ich echt sagen. Und aber auch sehr wertvoll, ein sehr großer Glaubensschritt für mich. Ja. Und ich glaube auch so ein Wachstumsschub, den man einen Moment so mal machen kann. So, man lässt einfach los. Ja. Boah, ich weiß nicht, was kommt. Weißt du? Das ist einfach, das ist so richtig. Und deshalb mache ich jetzt immer.
Ne?
Genau.
So,
und ja. Das mache ich jetzt immer und immer wieder, viel häufiger, glaube ich. Aber damals war das, wo man in seiner Struktur und seinem vorgelebten Weg so irgendwie sich das vorstellt oder auch eben nicht, war das schon ein richtig dickes Ding. So, ne?
Also kann man so sagen oder kann man festhalten, dass das so ein David Wilkerson-Moment war, wo er gesagt hat, ey Gott, wenn das Pfingsten ist, dann will ich das nicht haben. Und dann hat Gott ihn ja gezeigt, was er tun soll in New York.
Okay.
Ne? Und das war dieses, man ist so vielleicht in der Gemeinde so drin, in der Struktur drin.
Ja.
Und man sieht, okay, man kann das werden, aber irgendwie liegt einem das nicht und das nicht.
Ja.
Und dann fragt man sich, ja, wozu bin ich denn da? Und man guckt so über das Ganze und findet sich da nicht so wirklich drin. Ne?
Ja. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das so ein David Wilkerson-Moment war. Ich, also es geht ja immer noch um das Thema vielleicht ein bisschen, also wie ich mich dazu entschieden habe, nach Indien zu gehen oder in die Mission zu gehen letztendlich. Ich würde sagen, das war, also in dem, ich hatte nicht diesen David Wilkerson-Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich, falls du das damit meinst, okay, jetzt habe ich wirklich den ausschlaggebenden Punkt erreicht oder irgendwie hier die Abzweigung gefunden und wo ich merke, wow, da steht Roland Buchmüller.
Nee, Weg. Was ich damit meinte, ist, dass du vielleicht das alles gesehen hast,
ja.
Wie das läuft, wie das in der vielleicht in der Gemeinde, in der Kirche ist, in deiner Umgebung, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis.
Ja.
Und hast dann zu dir gesagt, selber, ey, das ist doch nicht alles. Da gibt es doch bestimmt mehr, weißt du?
Ja.
Ey, Gott ist doch größer als das, was ich hier erlebe, weißt du?
Ja. Ja, genau. Das habe ich erst spät gemerkt, gut, dass du das fragst, habe ich erst sehr spät gemerkt, dass innerlich auch der Wunsch da war, Gott nochmal anders und tiefer zu erleben, Gott zu finden letztendlich oder auch ihn mehr zu finden, ihn mehr zu erkennen oder was auch immer, dass das auch ein Wunsch hinter dem ganzen Weg ist und war und bis heute einfach da ist immer noch. Ne? So, hey, Gott nochmal ja, wie soll ich das sagen, auf einer anderen Ebene, nochmal auf einer anderen, einfach zu erleben. Und genau, das war sicherlich auch ein Gedanke, so, der mir gar nicht so bewusst war. Das war mehr vielleicht so ein Fühlen, so Emotionen, die da waren, mehr im Unterbewusstsein. Aber im Nachhinein habe ich dann schon gemerkt, genau.
Guck mal, die Bibel, ne, die redet ja eigentlich ganz klar über die Sache, die du getan hast. In Markus Kapitel 16, 15 sagt uns ja die Schrift, geht hin in die ganze Welt.
Mhm.
In die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung.
Ja.
Das ist schon eine krasse Aussage, oder?
Ja.
Weil Jesus hat das ja nicht zu irgendjemandem gesagt, letztendlich.
Ja.
Sondern zu seinen Nachfolgern.
Genau.
Seinen Jüngern.
Ja.
Und jeder, der ein Jünger Jesus ist, hat das im Hinterkopf.
Ja.
Aber wie kann das denn sein, bezogen auf die heutige Christenheit, deine Meinung, wie kann das sein, dass so wenig Menschen so wenig mit dieser Bibelstelle anfangen können? Oder diese Bibelstelle für sich nicht in Anspruch nehmen?
Mhm.
Oder das so ein bisschen als Fragezeichen einfach stehen lassen in der Bibel
ja.
Und dann weitergehen?
Ja. Ja, ich glaube, das ist echt eine sehr spannende Frage.
Weil ich kann mich erinnern, dass du zu mir gesagt hast, das ist bei mir stecken geblieben damals.
Ja.
Du hast zu mir gesagt, ich brauche eine Berufung, um hier zu bleiben
ja.
Und nicht um zu gehen.
Ja, ja.
Das fand ich krass.
Guter Satz, ja.
Das fand ich echt krass.
Genau. Der wurde ja schon von vielen großen Predigern ausgesprochen. Also ob das Spurgeon war oder der Wilkerson bestimmt auch. Und das habe ich häufig wiederholend gehört. Ah, okay. Aber der ist auch bei mir dann irgendwie angekommen. Den hast du vielleicht auch mal überhört, aber dann ist er vielleicht nicht...
Oder? Ich habe den von dir gehört und das ist bei mir einfach hängen geblieben. Ne?
Ich habe den nur zitiert. Ne? Das ist ein echten... Genau, und das ist ein Thema, was mich da auch bewegt hat oder auch aufgefallen ist natürlich. Und ich habe gemerkt, du sagst ja, wir kommen aus einer Riesengemeinde und hatten keinen einzigen ausgesandten Missionar. Das kann ja nicht sein so. Ne? Und dann dachte ich, hey, das, in den anderen Gemeinden sieht es bestimmt besser aus. Dann habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut. Nee. Und in der christlichen Welt ist das so, dass ein Missionar nur auf wie viele Gemeinden? Auf 18 Gemeinden kommt. Hm. Also nicht auf 18 Leute, sondern auf 18 Gemeinden.
Also kann man hier ganz klar sagen, es liegt nicht an der Gemeindestruktur und Ordnung, sondern an wirklich an jeden Einzelnen persönlich.
Also ich würde sagen, das ist ein großes, großes, komplexes Thema. Also für mich persönlich ist dieses Individuelle, das relativiere ich auch gerne, weil wir sind einfach Arbeiter in seinem Weinberg, weißt du, der Herr sagt, geht hin und da ist jeder erstmal mit angesprochen, er ist der Herr, ne? Wenn wir uns das erstmal vor Augen führen, er ist der Herr, da wird nicht hinterfragt, oh ja, warte, wie meint er das, meint er noch zu den Jüngern und so weiter, das ist erstmal die Aussage, die da steht und die so richtig, weißt du, wie so ein Donner, wie so ein Riesenschall in dieser Welt erstmal klingt und da sind wir alle erstmal, sollten wir erstmal alle ehrfürchtig eigentlich zittern vor dieser Aussage oder sehr, sehr das gar nicht so cool hinterfragen, weißt du? So, und ich finde es fast liberal zu sagen, ja, weiß nicht, ist irgendwie nicht für jeden und so. Oder ja, mal gucken oder das wird sehr, 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 ein bisschen locker.
Ja, vor allem sind die Aussagen von Jesus, den Sohn Gottes, ne? So,
genau.
Da brauchst du nichts hinterfragen. Was willst du da hinterfragen?
Ja.
Das kannst du so stehen lassen und Amen, fertig.
Ja. Ja, genau. Also da muss man erstmal eben sagen, und das ist die viel wichtigere Frage, warum folge ich diesem Auftrag nicht? Habe ich einen guten Grund, das eben nicht zu tun? Weil,
was sind denn für dich gute Gründe?
Ja, also das vielleicht zum Beispiel jetzt, wenn es hier steht, ist ja, hier steht ja geschrieben, also hinauszugehen in alle Welt, alle Kreatur, genau, alle Schöpfung. Ja. So, wenn man sagt, ja, ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, deswegen predige ich auch meiner Kreatur oder meiner Schöpfung oder beziehungsweise meiner Kultur in dem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, geboren bin und da predige. Und die braucht es auch auf jeden Fall. Und das braucht ja auch Leute, die aussenden. Die Gemeinde sendet ja auch und man braucht auch den Rückhalt, die Gebete, die finanzielle Unterstützung, die organisatorische und so weiter. Das ist auf jeden Fall auch da. Aber ich glaube, dass viele Facetten hat diese Frage, warum das eben nicht ernst genommen wird. Ich glaube, das ist auch so ein sehr geistlicher Kampf eben. Der Teufel will das natürlich nicht. Und dann gibt es diese menschlichen kleinen Ausreden so, hey, das ist vielleicht nicht so ganz mein Ding oder Gott hat sicher was anderes mit mir vor, weil ja, ich könnte jetzt nicht, ich mag das Essen dann nicht oder ich bin halt nicht so der Typ, der gerne unterwegs ist und dann passt das ja. Ist aber wieder sehr so individualistisch, so, weißt du?
Ja.
Und,
aber, okay, verstehe ich verstehe den Gedanken, aber ist Gott wirklich so gestrickt, dass er sagt, okay, er mag das nicht so, dann halt nicht?
Genau, das glaube ich halt nicht, ne? Ich glaube, das ist halt sehr, sehr bedürfnisorientiert und letztendlich geht Gott auch schon auf unsere Wünsche zum Teil ein und hat auch Sonderwünsche, aber manchmal müssen wir halt auch unser
100%. Unser aber zum sterben. Beispiel, es sind ja Aussagen Jesus, ne?
Ja.
Und Jesus sagt ja auch, liebt eure Feinde.
Ja.
Hinterfragt kein Mensch. Das zitieren wir immer und überall.
Ja.
Und das ist, da brauchen wir keine große Theologie, um das zu verstehen, oder?
Ja, genau.
Hier aber schon irgendwie.
Ja.
Und das finde ich seltsam.
Ja, das ist sehr interessant. Und ich glaube wirklich, je mehr ich drüber nachdenke, dass, also Rick Barron, der sagt ganz häufig, hey, wir rechnen da ganz oft drum, wann Jesus wiederkommt, ne? Aber Jesus sagt doch selber, er kommt wieder, wenn in der ganzen Welt das Evangelium gepredigt wurde.
Ah, okay, also kann man eigentlich sagen, ey, wenn das bei uns auf den Herzen nicht liegt, dieser Wunsch nicht da ist, den Menschen das Evangelium zu bringen, ist erstmal egal, ob das vor deiner Haustür ist oder in Indien. Ne? Aber wenn der Wunsch nicht da ist, dann warte ich nicht auf Jesus. Weil würde ich den Wunsch haben, ich wüsste ja ganz genau eigentlich, er kommt wieder, wenn alle Kreatur davon gehört hat.
Ja.
So, ja. Und um als Wartender dazustehen, ja, die Bibel redet ja oft davon, ne? So,
ja, genau.
Er kommt wieder und wir reden ja auch immer davon, wir müssen auf den Herrn warten, so, so. Aber was ist denn die Haltung beim Warten bei Christen?
Mhm.
Ist das dieses, ich muss in mich reingehen, ich muss in mir jeden Fehler suchen und den irgendwie beheben lassen, von Gott natürlich? Oder ist das dieses, ey, ich gehe und tue und mache das, was Gott gesagt hat? Weil ich persönlich glaube, einfach diese wartende Haltung, die wir oft immer predigen, das ist nicht die Haltung, die Jesus meinte.
Ja.
Wir kennen ja diese andere Bibelstelle da von diesen, wo der Hausherr weggeht und er hinterlässt sein Haus, verwaltern da sein Gut. Und genau, der eine geht so damit um, der andere so, und der eine sagt, nö, ich mach nix. Und er fängt an zu schlagen und zu irgendwelche Dinge zu machen, die nicht gut sind. Ne? Und dann kommt der Hausherr wieder und findet ihn dabei, weißt du?
Ja.
Er findet ihn nicht dabei, das zu tun, was er ihm gesagt hat, aufgetragen hat, sondern er findet ihn dabei, das zu tun, was er wollte.
Ja.
Weißt du, und das ist so, es geht immer um etwas tun. Es geht nicht um einfach passive Wartehaltung einnehmen und sagen, ich hoffe jetzt, dass Jesus morgen wiederkommt. Nein, wenn du wirklich hoffst, dass er wiederkommt, dann tu, was er gesagt hat. Weil das ist die wartende Haltung für mich jetzt.
Ja, ja, es ist ein bisschen so die Frucht vielleicht, so, ne? Das, der Outcome, so, das ist so, dass, ob du letztendlich, man kann es von außen ja vielleicht auch nicht so ganz explizit sagen, okay, jemand, der voll busy ist im Reich Gottes, der ist auch gleichzeitig ein Wartender, ne?
Natürlich, du kannst nicht in sein Herz reingucken.
Genau.
Aber schon diese Haltung, das ist schon diese Haltung.
Ja.
Ne? Ich habe auch ein Buch zu Hause bei mir, da ist ein ganz interessanter Gedanke, da sagt der Buchautor, kann man die Wiederkunft Jesus beschleunigen?
Mhm. Ja.
Und er geht darauf ein und sagt, kann man.
Ja.
Indem man versucht, mit allen Mitteln, die man hat, das Evangelium in jede Ecke des Planeten Erdes zu bringen. Ne?
Mhm. Ja.
Weil dann kannst du dir sicher sein, da kommt er.
Ja.
Weißt du, und dieser Gedanke ist einfach interessant.
Ja, ist total, total. Und Jesus wartet ja auch, ne? Jesus wartet ja drauf, dass wir das Evangelium weiter rausbringen. Es ist halt so ein gegenseitiges Beziehungsding letztendlich zwischen seiner Braut und ihn.
Und und ich glaube, weil das so ist, also weil es so wenig Missionare gibt oder auch Evangelisten, keine Ahnung, glaube ich ganz persönlich, dass dass der Teufel einfach vor dieser Sache extrem Angst hat und extrem gegen diese Sache arbeitet.
Ja.
Ne? Weil er ganz genau weiß, ey, wenn diese Leute, bei denen das auf den Herzen liegt, Missionare, Evangelisten, wenn die ausbrechen, ne? wenn die ihre Freiheit kriegen, ne? Und wenn die Vollgas geben im Glauben jetzt, ne? Dann hat er gar keine, dann wird seine Zeit so vorgespult, dass er gar keine Zeit mehr hat, irgendwas anzurichten. Ne?
Ja, total.
Das
total,
weiß er. Klar. Und ich glaube, deswegen gibt es so wenig Leute in diesem Erntefeld, in diesem Arbeitsfeld Gottes.
Ja. Genau, aber das sollten wir Christen ja auch checken eigentlich, ne? Wir sind ja quasi im geistlichen, wie soll ich das sagen, in der geistlichen Welt sollten wir zu Hause sein, beziehungsweise ist es ja das, wo wir unseren Fokus haben, und die Bibel spricht sehr viel. Ich habe letztens gelesen, Jesus sagt, hey, das geht mehr als nur um das Äußerliche, das wisst ihr doch selber, als er mit den Pharisäern diskutiert und sagt, hey, es geht um das Innerliche, um die wirkliche Realität. Ne?
Ja, aber wie war das für dich, als du wirklich gesagt hast, okay, ich gehe jetzt.
Ja.
Ich gehe nach Indien.
Ja.
Du hast gekündigt. Du hast ja quasi gesagt, ey, ich verlasse meine Familie, ich verlasse meine Freunde, meinen Bekanntenkreis, mein gewohntes Umfeld und ich gehe in ein anderes Land. Ne?
Ja.
Das ist schon krass. Wie war die Reaktion der Menschen in deinem Umfeld? Deine Freunde, Familie, Bekannte?
Ja, also.
Und oder auch nur Leute, die in der Gemeinde dich mal gesehen haben und vielleicht mal mit dir einfach gesprochen haben,
ja,
einfach bekannt.
Ja,
ist.
Ja. Wie ja, war die Reaktion? Da gibt es echt. Ja, also die waren natürlich sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt beim ersten Mal, ich setze das immer so in zwei Phasen ein. Also beim ersten Kündigen, da war ich für ein Jahr weg im Ausland, unter anderem Indien. Aber da war schon dieses Reinschnuppern und dieses, okay, kann ich mir das vorstellen und die das ein bisschen ernster zu nehmen und dann nicht nur so Kurztrips zu machen. So bei dieser ersten Phase, da war das sehr, da habe ich sehr viel Gegenwind bekommen, sehr viel, sehr viel Steine in den Weg gelegt bekommen.
Ja, was denn also, zum Beispiel? Gib mal ein paar klare Aussagen.
Da komme ich jetzt zu. Also das war echt so, dass zum Teil Leute zu mir hingekommen sind. Ich erinnere mich, ich war da auf dem Parkplatz noch und da passiert ja ganz viel diese Parkplatz-Geschichten.
Parkplatz-Stories. Kann man eigentlich Podcast machen.
Glaube ich auch. Und dann auf dem Parkplatz, ich komme einfach nach diesem Jahr irgendwo da wieder von meiner Reise und dann sieht mich jemand von unserer Gemeinde und der hat schon auch was zu sagen bei uns in der Gemeinde, schon Einfluss. Und dann sagt, aus dem Nichts kommt der einfach und sagt, hey Roland, da Asien und Indien so. Das ist nix, ne? Das ist nix. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er Indien gesagt hat, aber auf jeden Fall Asien. Und ich, also es war komplett aus dem Nichts und ich war voll so ein bisschen, ja, okay, und warum oder keine Ahnung, habe ich irgendwie gar nicht so gecheckt, aber sagt er, nee, ich habe so viel Arbeit und so weiter, was willst du da hinten?
Wo ist Arbeit?
Hier bei uns, in unserem Umfeld.
Ja, hier ist Arbeit.
Genau. Und ich dachte dann, ja, da war ich dann ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, und so.
Ja, das muss heftig gewesen sein.
Und dann bin ich, ja, also, genau, es kamen random Leute aus der Gemeinde auch und haben mir dann einfach jemand, ich dachte gar nicht, dass ich auffalle, dass er mich überhaupt kennt. Aber durch die Situation kannte er mich und hat gesagt, Roland, was machst du da hinten eigentlich, ne? Was machst du da? Genau, das bringt das nicht, wie kannst du das deinen Eltern antun? Und das hat mir auch einer gesagt, das war ein Jugendleiter, sagte zu mir, hey Roland, du willst doch einfach nur von zu Hause abhauen.
Das war aber nicht ich.
Nein, nee, das war's nicht. Der kam, der hat mich so ein bisschen zur Seite geholt und sagt, Roland, ja, du willst bestimmt einfach nur weg von zu Hause. Und
der
so,
war
ne?
bestimmt groß, ne?
Genau, ehrlich gesagt, finde ich das schon einerseits auch wie soll ich das sagen, ich will ja jetzt nicht nicht zu kritisch sein, sondern auch nicht nur so dieses alles schwarzmalen und so, ne? Aber es ist klar, man kennt halt keine Missionare, man ist nicht mit Missionaren im Austausch, aber dass das ganz normale Christen sind, ganz normale Jesus-Nachfolger, nicht besser, nicht schlechter, nicht geistlicher, sondern einfach Leute, die Jesus lieben und auch ganz viele Leute, die Jesus gar nicht lieben, aus anderen Gründen in die Mission gehen. Genauso wie Leute, die in der Gemeinde sind, die auch mit Jesus nichts am Hut haben. So, ne? Und das gibt es dort auch und so. Das ist einfach ein Teil der Aufgabe, die mehr zu einer Gemeinde gehört als Jugendarbeit zum Beispiel. Die ist bei uns so etabliert, wir sind da so, das ist gar keine Frage mehr. Genau. Und ich glaube, deswegen kamen halt solche Aussagen auch, weißt du, dass es, wenn man einen anderen Weg geht, wenn man irgendwas Neues anfängt, wenn man irgendwas Außergewöhnliches macht, dann kommen halt kritische Fragen und ich glaube, die braucht man auch, ne? Man braucht es, um es für sich selber auch gut zu beantworten, ne? Zu sagen, okay, warum gehst du wirklich, hast du dir das schon mal überlegt, deswegen sehe ich das auch aus dieser Perspektive gar nicht so, nehme ich das den Menschen gar nicht so übel und die haben das auch so nebenbei oft gesagt, die haben es definitiv vergessen, aber ich bin da gerade ja in meinem Flow oder, weißt du, das ist ja mein Herzensanliegen und das kann einen dann schon so treffen oder man kann da schon auf den Nerv, geht man da auf den Nerv treffen. So, ne?
Hast du auch mal die Fassung verloren, so ein bisschen?
Also einmal, ich weiß nicht jetzt vor den Leuten, da war ich immer sehr fast diplomatisch und so, da habe ich mich in letzter Zeit mehr so hinentwickelt, mehr konfrontativ zu sein, aber ich vor anderen habe ich mal gesagt, hey, warte mal, bei dieser Aussage, normal müsst ihr einen Kragen packen und fragen, bist du eigentlich Christ oder was ist das denn für eine Aussage, ne?
Okay.
Also was für eine Bibel liest du und so, also im Nachhinein, das kam dann schon hoch und das hat mich schon Ja.
Hast du das so erlebt, wie das zum Beispiel Matthäus steht?
Vielleicht nochmal kurz dazu. Im Kontrast, und das will ich hier nennen, weil das auch
Sache ist.
Weil das auch sehr viel wiedergibt, glaube ich. Im Gegensatz dazu habe ich den meisten Segen von meiner Firma erfahren. Das ist krass, oder?
Wie meinst du das?
Also meine Firma, die Leute, mit denen ich dort gearbeitet habe, die haben mir so viel, wie soll ich sagen,
zugesprochen,
so viel Gutes gewünscht und es auch bewundert und sehr viele interessierte Fragen gestellt und waren sehr, sehr, also extrem, wie soll ich das sagen, extrem neugierig oder auch offen und sehr auch ja, bewundernd so, ne? Und das hat mich so überrascht, da hat mich einfach ein Abteilungsleiter einfach eingeladen, hey, komm mal vorbei und so. Und dann, ja, Roland, was hast du genau vor in Indien und so. Und da konnte ich so zeugen, das war richtig, richtig schön. Die ganze Endphase, wie ich dort entlassen wurde, das war richtig gut. Und ich habe der Firma echt wenig gedient, das muss ich sagen. Also ich habe dann duales Studium gemacht und dann habe ich die, ja, letztendlich, ich habe denen echt wenig gebracht. So, ne? Die haben für mich alles bezahlt und so weiter. Ja. Und ich hatte sogar fast ein schlechtes Gewissen, aber die lassen mich so mit, segnen mich quasi so. Ja. Und das fand ich so ein Kontrast, dachte ich, hey, das kann nicht sein. Ne?
Ja.
Und das will ich auch aber nicht so stehen lassen, weil du wolltest ja irgendwie zur nächsten
Frage. Ja, vielleicht an dieser Stelle erstmal Gottes Segen an Rolands Ex-Firma. Ne?
Genau.
Ein bisschen Werbung schaltet hier. Nee, ja. Also genau, ich wollte auf Matthäus eingehen.
Was ich sagen wollte ist, sorry, dass du viel redest, aber wieder? Du triffst ja, ja bei diesem Thema, weißt du.
Dann leg ich es mal auf, ne?
Ich wollte sagen, dass es in der zweiten Phase, beim zweiten Gehen, sehr anders war. Das will ich auch hier, bei der letzten, also ungefähr vor 2 Jahren, wo ich dann nochmal gekündigt habe und so weiter, jetzt Vollzeit und unbefristet und so nochmal nach einer neuen Entscheidungsphase, da habe ich auch sehr viel Zuspruch von der Gemeinde und von Leuten hier bekommen und sehr viel, also ist auch sehr überraschend, also vom Pastor überall so, und da war der Zuspruch da. Und meine Familie, meine Geschwister, insbesondere meine Eltern, die waren eher so fast typisch reagiert, fand ich. Aber meine Geschwister haben mich immer unterstützt, ne? Mit denen, die sind da sehr, sehr offen für und auch selber sehr missionarisch orientiert, so, ne?
Ja, genau, also Jesus sagt ja, also er ist nicht gekommen, um den Frieden zu bringen, sondern das Schwert, ne? Hast du das erlebt, wie es hier steht? Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater. Und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und den Menschen, Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Und jetzt geht er ja weiter und sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig.
Mhm.
Und wer den Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen wird es finden. Hast du das so erlebt, wie Jesus das hier wiedergegeben hat? Also dieser, du musst nicht detailliert jetzt darauf eingehen. Ich will das einfach nur für mich wissen. Weil das würde ja sagen, oder das würde ja nochmal diese Aussage kräftigen und sagen, hey, das ist so. Wenn wir uns wirklich für eine Sache entscheiden, für eine richtige Nachfolge, also so ein, ich gebe alles auf, um Jesus nachzufolgen, dann kommt Widerstand.
Ja.
Dann kommt Anfechtung, dann kommt Versuchung, hast du die Dinge erlebt?
Ja, also eins habe ich gelernt, wenn du Jesus nachfolgst, dann musst du lernen, Menschen zu enttäuschen. Und das spricht eigentlich vom gleichen Sinn oder Geist, so was Jesus hier anspricht. So das Schwert ist schon sehr, sehr, ein sehr kräftiger, ein sehr radikaler Ausdruck von Jesus.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, ich bin dort mit Leuten in Indien in Kontakt, die wirklich für den Glauben echt einiges aufgeben müssen und auch genau das durchleben. Ne? Mhm. Also die verlassen Familie, verlassen Eltern, verlassen also
Missionare jetzt.
Nee, also Christen, die sich
bekehrt haben. Die Christen da vor Ort, ja.
Genau.
Ja.
Und das ist nochmal eine ganz andere Liga, da kann ich gar nicht mitreden. Aber ich merke schon, dass man, wenn man Jesus nachfolgt, Leuten also irgendwie manchmal das sagen muss, was die eben nicht hören wollen und auch was die nicht erwartet haben eben. Und
ist das so, dass vielleicht sogar Freunde Feinde werden?
Oder
nicht Feinde vielleicht, aber so dir gegenüber da so dann Abstand nehmen? Hast du es erlebt?
Habe ich ehrlich gesagt noch nicht so. Hast du nicht so direkt oder nicht so offensichtlich erlebt. Vielleicht ein bisschen so unterschwellig, wie das bei uns ja oft so ist, so ein bisschen aus dem Weg gehen, gar nicht direkt sagen, was man denkt vielleicht und mehr so ein bisschen wegschleichen oder und das
aber, kann vielleicht aber was auch, denkst du, guck mal, Jesus hat uns das hier mit, uns geht ja um die Nachfolge, ne?
Ja.
So, meinst du nicht, dass wenn wir uns wirklich voll und ganz für den Weg des Herrn entscheiden und ihn wirklich nachfolgen von ganzem Herzen und bereit sind, alles zu tun, was er sagt, dass wir diesen Konflikt haben?
Ja, also
wenn früher oder später?
Ja, das würde ich jetzt...
Oder kann man sagen, das trifft nicht auf alle zu?
Ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel in deiner Familie, steht da auch Frau übrigens, by the way?
Frau steht da nicht.
Okay, das ist eine andere Bibelstelle, ne? Oder ist es einfach die gleiche Bibelstelle in einem anderen Evangelium?
Also hier steht nicht Frau.
Okay, auf jeden Fall glaube ich, dass man auch mit seiner Familie Jesus hingegeben nachfolgen kann.
100%.
Und soll. Und auch 100%. Mitnimmt. Aber manchmal enttäuscht man auch die Familie und manchmal trennt das auch. Manchmal bringt das auch eben nicht den Frieden.
Aber wie hast du gelernt, damit umzugehen? Mit diesen, dass du Menschen enttäuscht? War dir das egal so?
Ich glaube,
hast du echt einen Kampf mit dir selber gehabt, weil du ganz genau wusstest, wenn ich ihnen das jetzt sage oder wenn ich mich für die Sache jetzt entscheide, die Reaktion ist nicht schön.
Ja.
Aber ich muss damit leben.
Ja. Ja, genau. Ich glaube, letztendlich die Liebe zu Jesus, die Liebe zu Gott, die Liebe zu seinem Wort auch, die war eigentlich größer. Und so beschreibt das Jesus ja auch, ne? Es gibt ja auch die Übersetzung der jemand nicht mehr liebt als mich.
Ja.
Und ich glaube,
aber hier
das
ist ja schon sehr
ein bisschen. Ja, mit Hassen und so. Genau, da tun wir uns ja echt schwer mit. Aber Jesus war schon sehr, sehr radikal unterwegs. Sehr radikal. Und es fordert mich bis heute immer wieder neu heraus, muss ich echt sagen. Ich kann das aber jetzt nicht so ganz scharf auf mein Leben so beziehen und sagen, wow, das hat voll das Schwert gebracht. Sondern ich habe vieles auch versucht. Sorry.
Voll normal, alles okay.
Den Weg. Ich habe hier noch Wasser stehen. Also den Weg des Friedens zu gehen. Und Paulus sagt ja auch, ne, solange es an euch liegt,
Frieden.
Haltet Frieden. Und wir sind ja innerhalb einer Gemeinde und eines Gemeindekontextes, wo du dich auf das Wort auch berufen kannst und sagen, hey, das steht hier so. Und auch wenn manche dich vielleicht auch ein bisschen, das entweder relativieren oder innerlich ein bisschen belächeln oder sagt, ja, du bist ja der Einzige, der das so versteht und so weiter, aber trotzdem kannst du das halt auch stehen lassen, zumindest für dich. Es wird jetzt nicht jemand sagen, ja komm, das ist ja irgendwie altes Buch oder so von damals, ne? Genau. Und deswegen die meisten nahestehenden Menschen, die sind halt auch in der Kirche, die sind in der Gemeinde unterwegs, meine Familie und so. Und deswegen, habe ich das nicht so scharf erlebt, ne? Das muss ich sagen. Genau.
Ja, aber man muss ja doch letztendlich festhalten, wenn du dich entscheidest, Missionar zu werden, du erlebst das. Ein bisschen softer vielleicht, aber du erlebst das.
Ja.
Und das finde ich irgendwie krass.
Ja.
Also es gibt keinen anderen Bereich so, wo das so stark ausgeprägt ist, diese Bibelstelle. Also jetzt, wenn du dich entscheidest, Jugendleiter zu werden oder Pastor zu werden, so, du hast nicht so diesen Gegenwind oder diese, normal nicht eigentlich so.
Ja, es sei denn, du bist der Erste oder einer der ersten Jugendleiter, so, ne? Wo das gestartet ist, diese Jugendarbeit. Ich schätze, dass da auch sehr viele Leute dann gesagt haben, was habt ihr denn dafür vor, wollt ihr euren eigenen Verein da gründen?
Ja, weißt du, mit Ranger zum Beispiel.
Ja, genau.
Wo wir das angefangen haben, ne?
Und mittlerweile, ne, läuft
genau,
das so, ne?
Genau, große Arbeit, ne? Ja. Gott sei Dank. Ja. Ja, aber das ist nichtsdestotrotz, ich meine, Missionar, das ist schon eine heftige Sache. Wer hat dich denn so inspiriert? Hat dich ein Missionar inspiriert oder hat dich eine Geschichte inspiriert einfach? Oder?
Also letztendlich ich wurde schon sehr stark, auch gerade wo ich noch sehr jung im Glauben war, von Rick Barron mitgeprägt halt in meinem Glaubensleben. Es war so ein bisschen mein geistlicher Vater außer Distanz, wenn man das so sagen kann. So, ne? Also so über Bücher, über Podcasts oder auch also Predigten letztendlich. habe ich echt sehr viel von ihm gelernt, mitgenommen und ja, und er hat das halt auch voll auf dem Herzen, ne? Finishing the task ist seine Devise oder auch seine Botschaft immer wieder neu. Und genau, und ich glaube, dass da auch ein Same mitgesät wurde. Und ja, aber auch andere Leute, die Leute, die ich persönlich kennengelernt habe, als ich im Ausland war und das, ihre Liebe, so ein Freund, Rudi heißt der, auch in Indien ist und seine Liebe zu Jesus und seine Hingabe auch und seine Aufopferungsbereitschaft und so, die hat mich einfach angefacht. So, ne? Und da war ich mit vielen Gesprächen, Gebetsaustausch mit ihm und genau. Ich weiß es nicht, also es kam so vor vielen, vielen, vielen so Richtungen irgendwie und ja, da waren viele Stimmen so, die mich da irgendwie auch ermutigt haben oder mich da irgendwie angesprochen haben. Ne?
Also nicht so Stories von David Livingston oder Hudson Taylor oder wer gibt es da noch?
Ja, die ganzen Pioniermissionare.
Pioniermissionare.
Genau, in der Tat eher weniger. Das ist sogar überraschend. Ich habe auch ein paar Biografien gelesen und manche auch abgebrochen sogar. So angefangen zu lesen und so, dann dachte ich, okay, weil Biografien irgendwie manchmal so, ja, ich weiß auch nicht, das wird irgendwie von anderen irgendwie so zusammengesucht ganz oft, weil die das nicht selber aufgeschrieben haben und dann manchmal okay, aber ich fand es irgendwie nie so richtig tief inspirierend, spannend, ergreifend für mich persönlich. Genau, ich weiß gar nicht, das sollte ich mal, vielleicht werde ich dann noch solche Phase haben, ich habe da immer mein Leben, mein inneres Leben, so teilt sich so ein bisschen so in Phasen auf und vielleicht, ich habe mir das immer wieder vorgenommen, auch zuletzt, dann von, wie heißt der nochmal, Jim Elliot. Von dem habe ich dann die Biografie angefangen und so, aber irgendwie hat die mich nicht so gepackt, ne? Genau, bis jetzt.
Obwohl die Story ja einfach richtig heftig ist.
Ja, die Story, die ist krass und man kennt die, ich kenne die ja auch so ganz grob, was passiert ist ungefähr, aber so, ich weiß es gar nicht, ist es echt.
Hat die nicht gepackt?
Nee. Ja. Also die grobe Story schon, aber jetzt das Buch selber, wie das geschrieben ist, der Schreibstil davon, ja, halte ich schon viel oder auch eher weniger. Ja, ist mir halt wichtig, ne? Dass halt gut geschrieben ist, ja.
Ja, interessant. Genau. Interessant. Ja. Ja, was sagst du, kann jeder Mensch, oder besser gesagt jeder Christ, Missionar werden?
Ja, was fragst du mich?
Ja, du bist Missionar. Du kannst mir das beantworten.
Nee, eben nicht. Das ist ja das Wort Jesus. Was sagt Jesus? Also, das ist eigentlich letztendlich, ich spüre immer mehr und immer lauter den fast schon Herzensschrei oder den Herzenswunsch von Jesus, wo er gebetet hat oder wo er seinen Jüngern aufgetragen hat, betet dafür, dass mehr Arbeiter ausgesandt werden ins Arbeiterfeld. Und damit spreche ich wir aus dem Reich Gottes, wir, die dort unterwegs sind, wir brauchen wirklich jeden. Jesus braucht jeden. Jesus gebraucht jeden, der Jesus liebt. Und definitiv nicht kann jeder Mensch Missionar werden, aber es kann auch nicht jeder Mensch Christ werden in dem Sinne. Also es ist ja eine Hingabe erforderlich oder es ist ja etwas, eine Aufopferungsbereitschaft erforderlich. Und ja, für mich verschwimmt es immer mehr mit dem Christsein und Missionarsein. So, ne? Ich mag dieses Boxendenken nicht, dass man denkt, oh, das ist hier das Missionars, die Missionarsschublade, da sind die Leute, die irgendwie in einer Mission sind oder evangelistisch unterwegs sind.
Das sind
andere Christen, die sind was auch immer wie, und da gibt es alle möglichen Klischees und die Christen sind irgendwie normal in der Gemeinde, ne, sind normale, wie soll ich sagen, leben das normale bürgerliche Leben. Ich mag diese Trennung eher immer weniger. Je mehr ich...
Aber es ist so, ne?
Genau, also ich sehe auch, voll die Boxe und die schreiben da auch sogar Namen dran und sagen, okay, der Roland, der ist in Indien und Tim, das ist sein Ding. Aber letztendlich glaube ich, dass... ich frage mich immer mehr, wie stark man sich mit Jesus identifiziert, beziehungsweise wenn du nicht von Jesus erzählst und nicht von ihm angetan bist und das weitergeben willst, wie viel hast du Jesus erkannt? Das ist so für mich so die Frage, die sich letztens in mir einfach, die einfach größer wird, weil ich kann das einfach nicht, ich kann es nicht überlesen im Neuen Testament. Ich kann es einfach gar nicht. Ich
geht nicht, ne?
Ich lese es fast immer mehr, in jedem Kontext. Wenn man erstmal den Fokus hat, wenn man erstmal da ein bisschen sensibilisiert ist, dann merkt man, wow, das Wort Gottes spricht durch und durch aus diesem Gedanken. Deswegen, deswegen leben wir eigentlich. Das ist, ja, das ist der ganze geistliche Kampf letztendlich, ist die Verlorenen zu erreichen. Und egal wo, egal aus welchen Hürden und
so. Ja, das ist so. Das ist so.
Ja. Also ich sage da auch gerne, und das war auch mit eine Motivation, wenn Jesus selbst mich gebrauchen kann und selbst mich gebraucht, dann kann auf jeden Fall jeder Mission
machen. Das sagen alle dann immer. Ja, wenn Jesus mich gebrauchen kann, dann kann er alle.
Das ist so diese Standardaussage. Aber in der Tat war das in meiner Berufungsgeschichte auch ein sehr entscheidender Punkt, weil ich dachte, auch da, hey, weiß ich nicht, bin gar nicht sprachbegabt, so, das ist so ein Ding, so, ne?
So ein Mose, weißt du, so.
Ja, ich bin wirklich da echt, also ich war echt so schlecht in der Schule in Englisch und Französisch. Und ganz viele andere Gründe. Aber dann dachte ich, hey, wenn keiner geht, dann versuche ich es wenigstens. Weißt du, so ein bisschen in die Richtung. Und das hat mich dann schon auch ein bisschen, den Weg gehen lassen, so, ne? Ein bisschen freigesprochen da.
Und also, wenn Jesus Steine zum Reden bringen kann, dann kann er auch jeden Menschen
gebrauchen. Ja, genau. Ne? Und darum geht es. Es geht ja um ihn. Es geht ja gar nicht so sehr
es geht nicht um uns.
Ja. Und das ist immer diese Scheindemut, die wir haben. Aber wir vergessen, dass wir uns da so sehr auf uns fokussieren auch so. Ne? Oh ja, hier, da, da. Ja, denk mal an den Herrn, der dich da auch ausrüstet. Ja, genau. Das ist sein Auftrag. Er versorgt schon seine Arbeiter. Er bildet Arbeiter auch aus. So, ne?
Das geht um ihn. Ne? Genau. Er macht das, nicht wir.
Genau. Und hier auch gibt es einen Vers, und der hat mich jetzt in den letzten Tagen nochmal neu inspiriert, oder der mir zum ersten Mal so aufgefallen ist. Und zwar geht es da um das Gleichnis vom Seemann, und aber nicht das mit den vier Äckern, sondern das andere, mit dem, wo das Unkraut wächst. Und da legt Jesus die Bibelstelle aus, sieht direkt danach, und da steht Matthäus 13, 38, dort sagt Jesus, der Acker ist die Welt. Ich bin der Seemann. Wir sagen ja ganz oft, oh, ich habe gutes Wort in die Menschenherzen gesehen. Jesus sagt, ich bin der Seemann. Und die Saat ist in diesem Gleichnis, sind wir, sind die Menschen, sind die Söhne des Reiches. Also er nimmt uns und sät uns in diese
in die Welt.
Welt. Er sät uns in die Welt aus. Und damit wir dort letztendlich, also auf den Ackerboden in der Welt landen, sterben und Frucht bringen. Das ist so was. Ein Gedanke, der
mich... Guter Stichpunkt. Sterben. Bist du Missionar geworden, so, und hast dann einfach gesagt, okay, ich probiere das jetzt aus? Oder hast du gesagt, ey, weil Missionar ist ja schon mal eine ganz andere Story, und du bist ja nach Indien gegangen. Das ist ja, in Indien herrscht ja auch Christenverfolgung. So.
Ja.
So, bist du wirklich mit dieser Überzeugung dahingegangen, ey, ich bin bereit, für Jesus zu sterben?
Ja, das ist so das Thema Counting the Cost, ne? Jesus sagt,
oder hast du das nicht gemacht?
Ja, Jesus sagt es, ja. Und in meiner kleinen, kurzen Ausbildung, da war das so, dass wir da auch da so eine Liste schreiben sollten, okay, was bist du bereit zu geben? Und ich habe gemerkt, und ich habe mir die Liste auch gemacht, aber die ist so, wie soll ich das sagen, die ist so sachlich eigentlich. Bist du bereit zu sterben? Ja, klar, zu sterben, ja, auf jeden Fall. Ich liebe Jesus und so. So denkt man das. Aber man kann sich das niemals vorstellen, was es heißt. Wenn da letztendlich jemand vor dir steht, was auch immer, und mit einer Knarre vor dir steht, dann kommen ganz andere Ängste und ganz andere Herausforderungen, glaube ich.
Also sagst du, man kann die Frage gar nicht beantworten?
Ich würde sagen, man kann die schon beantworten für sich und das eben sagen, aber wie tiefgreifend du das meinst, oder auch nicht nur meinst, auch wie stark dir das bewusst ist,
Gut, aber jetzt für die Zuhörer, ich meine, vielleicht sind da irgendwelche Leute, die sagen, ey, mich interessiert das, ich will vielleicht Missionar werden. was gibst du denen mit?
Guck mal, das...
Gibst du denen wirklich mit und sagst denen, ey Leute, wenn ihr das werden wollt, ihr müsst sterben. Ihr müsst bereit sein zu sterben.
Genau, das, also ich...
Oder sagst du, das ist so ein Punkt, erstmal, denkt nicht so darüber nach, ist erstmal nicht so wichtig, geht erstmal so nach dem Motto.
Also ehrlich gesagt, seitdem ich in der Mission bin, habe ich Nachfolge viel tiefer und neuer kennengelernt. Mhm. Und da auch wieder will ich sagen, es ist gar nicht so, dass du sagst, okay, jetzt in der Mission, jetzt sterbe ich. Nee, du musstest eigentlich vorher schon gestorben sein in dem Sinne, als du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen. Mhm. Es ist gar keine Option eigentlich zu sagen, okay, warte mal, bin ich denn wirklich bereit, das auch alles aufzugeben und so weiter. Eigentlich, ne, hast du ja gesagt, okay, ich, Jesus, du bist auf meinem Herzensthron und wenn du mir die Impulse gibst, rauszugehen, wo auch immer hin, ne, auch in einer anderen Kultur oder vielleicht sogar in unserer deutschen Kultur, wo wir vielleicht eher oft auch gar nicht so viel unterwegs sind und was auch immer, was es, das Sterben auch immer wieder neu bedeutet, in jeder, jedem Kontext, dann ist die Frage einfach eigentlich schon beantwortet. Die Frage sollte vorher schon beantwortet sein. Und es gibt halt Sachen, zum Beispiel ich persönlich in Indien, was mich am meisten herausfordert momentan, ist sogar das Wetter. So völlig, völlig, völlig fast unscheinbar.
Wir reden ja gar immer vom Sterben. So wir sehen,
einfach nur das Wetter, viel zu heiß. Ich mag frisches, kaltes Wetter. Ich liebe unser norddeutsches Wetter richtig, richtig sehr. Ist mir sogar fast zu warm.
Das ist der Einzige.
Das ist mir zu warm, ich weiß. Ich bin da mit vielen Gesprächen. Aber ich will sogar weiter in die skandinavischen Länder also am liebsten, wo es richtig frisch und kalt und frostig ist. Und aber so jetzt die anderen Sachen, ich bin da wirklich Abenteuer, wie soll ich sagen, begeistert, lustig auch unterwegs und ich bin eh gerne unter Menschen und so weiter und ja, und der Alltag, klar, der kann dann schon auch anstrengend werden, aber genau. Weißt du, Jesus sagt, und das erlebe ich wirklich sehr, und er verspricht es und sagt, in dem, wo er darüber spricht, was wir empfangen werden, wenn wir es aufgeben. Und es geht da weiter auch in der Bibelstelle. Und dort sagt ja Jesus, dort fragen die Jünger den, warte, wir haben für dich alles aufgegeben, Jesus. Ne? Und das finde ich richtig gut, dass Jesus nicht nur die Jünger anspricht, und sondern es verallgemeinert. Dann können wir das auch definitiv auf uns beziehen und sagen, es ist niemand, der hundertfältig empfängt. Und dann geht es weiter in diesem Leben und auch in der zukünftigen Welt. Mhm. Und ich finde es, ich erlebe das. Ich erlebe das total so. Ne? Ich bin zum Beispiel bei so vielen Leuten, also erstmal das ganze Thema Familie, Geschwister, Leute, die mich einladen, Leute, die mich nach Hause nehmen. Ich kann echt auf so vielen, in so vielen Orten der Welt kann ich einfach irgendwo anrufen und sagen, hey, ich bin hier im Land und so. Die laden mich auf jeden Fall ein. Ich kann bei denen übernachten, werde wirklich gemeinschaftlich aufgenommen, muss mir kein Hotel buchen, bezahlen, aber das ist ja nur das Geringere. Ich werde ja in einer Familie, in einer Gemeinschaft aufgenommen. Und das ist nur eine Sache, so wie Jesus uns bereichert. Und das Familiending, seine Gemeinde, seine große Familie, ist für mich eins der faszinierendsten, der schönsten Sachen. So, ne? Genau.
Ja, Roland, vielleicht zum Schluss. Hast du irgendwie noch inspirierende Worte für die Zuhörer, für uns alle irgendwie als Missionar, für Christen, sage ich mal, die damit kämpfen, mit diesen Gedanken? Die vielleicht irgendwo gerne missionieren wollen oder einfach in die Evangelisation gehen wollen, aber haben diese inneren Kämpfe, kommen nicht klar. Hast du da vielleicht etwas Inspirierendes zum Schluss?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Schnell dich an, genau. Also etwas, was ich am allerschönsten finde und was ich auf jeden Fall auch nicht missen will und auch die letzten, sag ich mal, 2 Jahre, wo ich jetzt da unterwegs bin, ist, dass ich in dieser Zeit Jesus tiefer und neuer und besser und von einer ganz anderen Perspektive auch kennengelernt habe. Und darum geht es auch. In meinem Leben geht es darum, Jesus kennenzulernen. Und Jesus, er verändert immer auch den Boten und nicht nur sage ich mal, den Empfänger quasi. Mhm. Ne? Und er hat etwas, die Arbeit, die Jesus in mir tut, das ist eigentlich so meine Aussage, die Arbeit, die Jesus in mir tut, ist wichtiger als die Arbeit, die Jesus durch mir tut. Letztendlich in meinem oder mindestens genauso wichtig, meinem Leben. Und das ist für mich etwas, so etwas Inspirierendes, so etwas, was mir Feuer gibt und worum es letztendlich auch geht. Jesus ist an mir interessiert. Das ist für mich fast zu, ja, wie soll ich das sagen, fast zu hoch, fast zu kitschig sogar so. Ne? Man könnte fast sagen, warte, Jesus, er liebt mich wirklich, er will mit mir Gemeinschaft haben, er ist an mir interessiert, er will mich verändern, er will mit mir das Abendmahl feiern.
Und für ihn geht es gar nicht so sehr darum, um die Arbeit, sondern es geht um dich.
Er liebt mich, weißt du? Das ist einfach
krass. Das ist ihm wichtiger.
Ja, das ist ihm so wichtig und nicht so, hey, du bist einfach so ein Angestellter und so, obwohl, auch wenn das so ein bisschen nicht.
Scheint manchmal so.
Ach ja, du, okay, ich habe dir jetzt endlich mal jemand, der hier mal in Weinberg ein bisschen arbeitet oder so. Er liebt mich wirklich so, ne? Und das ist für mich etwas, so was Faszinierendes. Und Jesus zu erleben, ist sein Auftrag, auch eben zu erfüllen, in seinem Herzschlag zu agieren. Und ja, und die Nähe zu Jesus, das ist etwas, was ich den Zuhörern mitnehmen will, was ich auch persönlich erlebe und was ich schön finde.
Ja, sehr inspirierend. Vielen Dank, Roland. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, hat mich gefreut. Danke für die Fragen. Danke,
dass wir führen durften. War echt schön.
Ja.
Hast mich sehr inspiriert. Und die Geschichte war auch sehr interessant, finde ich, von dir, von deinem Leben und alles. Ja, das war der Abend. Vielen Dank nochmal für alles und vielen Dank an die Zuhörer. Ich wünsche euch dann noch allen einen gesegneten Abend.